Alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Das ist das Thema heute. So beginnt der Predigttext, der uns für Erntedank dieses Jahr gegeben ist. Die Kinder wollen erst raus, dann lassen wir die auch raus. Und wünschen ihnen eine gute Stunde. Und uns auch. Okay, alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. So beginnen zwei Verse aus dem 1. Timotheusbrief, die der Predigttext heute sind, 1. Timotheus 4, die Verse 4 und 5. Denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Und nichts ist verwerflich, was mit Danksagung empfangen wird. Denn es wird geheiligt durch das Wort Gottes und Gebet. Ein kurzer Text klingt erstmal ziemlich harmlos, ist es aber gar nicht, wenn wir gucken, wozu ist er gesagt worden, was war da? Und dann bekommt man mit, der Text ist Teil einer heißen Auseinandersetzung, die es da gab. Da ziehen Leute durch die Gemeinden, die haben ein Programm im Gepäck, das viele sehr beeindruckt, wie die leben. Was die fordern, wie ernst die es meinen, was die verlangen von sich und von jedem, der wirklich mit Ernst Christ sein will. Dieses Programm, das steht im Vers vorher, im Vers 3. Sie gebieten, nicht zu heiraten und Speisen zu meiden, die Gott geschaffen hat, dass sie mit Danksagung empfangen werden von den Gläubigen und von denen, die die Wahrheit erkennen. Also das sind Leute unterwegs, die predigen Verzicht. Und sicherlich werden sie sich auch selber daran halten. Verzicht, Askese, grundsätzlich keine Ehe, keinen Sex. Ganz so rigoros geht es beim Essen jetzt nicht auf Dauer. Aber immerhin werden einige Speisen verboten. Und vermutlich waren das Fleisch und Wein. Jedenfalls gab es in Rom Christen, die Fleisch essen und Wein trinken, ablehnten. Nun ist Verzicht oder Fasten ja nichts Schlechtes. Das kann eine Einübung sein in christlicher Freiheit. Eine Zeit lang oder auch dauerhaft auf etwas zu verzichten. Und natürlich kann jeder für sich mit guten Gründen so eine Entscheidung treffen. Bei diesen Leuten lag der Fall aber ein bisschen anders. Das erste Problem war, die haben gefordert, das ist ein Muss für jeden Christen. Das müsste eigentlich jeder so machen. Jedenfalls jeder und jede, die es ernst meint. Und das zweite Problem ist, dass dahinter eine bestimmte Denkweise stand, eine bestimmte Theologie, eine bestimmte Sicht der Welt. Und die ging ungefähr so. Die Welt ist schlecht, alles Materielle ist schlecht, alles Körperliche ist schlecht. Das Geistige, das ist gut. Und wir haben einen Geist, das ist gut, aber bedauerlicherweise hängt er fest in unserem Körper. Da sitzt der Geist drin, wie in einem Gefängnis, wo er nicht rauskam. Das war damals durchaus eine moderne Denkweise. Viele Griechen haben auch so gedacht. Die haben gesagt, Hosoma Hesema, der Körper, das Grab. Der Körper ist so ein Grab, wo der Geist drin festhängt. Und Erlösung, richtige Erlösung, das ist dann, wenn der Geist frei ist aus diesem Gefängnis des Körpers, wenn der endlich rumschweben kann und nicht mehr an der Erde festhängt und über eine Wurzel stolpert. Und dann haben sie gesagt, was kann man einstweilen tun, um dieses schlechte Körperliche zurückzudrängen, soweit es geht, indem man das halt einschränkt, das Körperliche. Kein Sex, das ist körperlich, das ist schlecht. Essen und Trinken ebenso, also nur das Notwendigste. So kommt man der Erlösung hier schon mal so ein kleines bisschen näher. Also das war etwa das Denken hinter dieser Forderung. Das ist überliefert durch Schriften. Die Anhänger nannten diese Lehre Gnosis, die Erkenntnis, und haben gesagt, wir sind die so richtig die volle Erkenntnis haben. Und dann gibt es noch so fleischliche, die so ein bisschen weniger und die sind auch noch ganz nett, aber denen fehlt das Entscheidende. Und Paulus sagt, stopp, das ist hochgefährlich. wer auf diesen Zug aufspringt, der hat den Glauben nicht erhöht, der hat ihn verlassen. So schreibt er in Vers 1. Wer so denkt, der sieht nämlich das Problem in der Natur und nicht in der Trennung von Gott, in der Sünde. Und er versucht, sich selber zu erlösen, indem er sich von der Natur zurückzieht, statt zu akzeptieren, dass er das nicht kann, sich selber zu erlösen. Dass er das auch nicht braucht, weil Jesus das schon getan hat, und zwar vollgültig. Da fehlt nichts. Und von dieser Sicht her wird dieser Satz, der erstmal so harmlos klingt, zu einer Kampfansage. Alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Denn damit ist die Grundlage dieses Denkens widerlegt. Alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Was hat er denn geschaffen? Nicht so eine körperlosen Geister, die herumschweben, sondern Pflanzen und Tiere und Menschen aus Fleisch und Blut. Oder wie Gerhard Schöne in einem Lied singt, der Mensch besteht aus Fleisch und Bein und Luft in den Gedärmen. Das steht jetzt nicht so da, ist mir bloß gerade eingefallen. Mit Körpern, die Hunger bekommen, die essen, die Lust haben, die genießen. Und das ist gut, so hat Gott es selbst gesagt. Und Gott sah alles an, was er gemacht hatte. Und siehe, es war sehr gut. So lesen wir es im ersten Kapitel der Bibel, im 31. Vers. Nun könnte man sagen, das ist ja jetzt nicht so unser Problem, dass da Leute herumlaufen, die das alles verbieten wollen, was Spaß macht, die verbieten zu heiraten und Fleisch zu essen und Wein zu trinken, weil das alles schlecht und böse ist. Obwohl in letzter Zeit ich relativ häufig mal mit Leuten zu tun habe, wo ich den Eindruck habe, da ist so, sind so bestimmte Meinungen, was richtige und gute Ernährung ist, haben fast was Religiöses. Also am meisten bin ich jetzt in letzter Zeit immer in diese Richtung missioniert worden. Da ist manchmal so ein richtig missionarischer Drang dahinter. Ist für mich immer so ein eigenartiges Zeichen dafür, dass Menschen, denen ein Glaube fehlt, dass dann irgendwas anderes in diese Lücke reinschlüpft. Dann ist es halt die Ernährung. Aber ich glaube, in den Gemeinden ist es gerade nicht so unterwegs. Und wenn Paulus sagt, alles, was Gott geschaffen hat, ist gut, dann rennt er doch bei uns damit offene Türen ein. Und das ist richtig. Die Frage ist, wie sich das ins praktische Leben übersetzt. Und das, muss man ja sagen, hat geklappt bei den Leuten, die das verbieten, dies und jenes zu essen und zu heiraten. Die haben ihre Lehre schon in Praxis übersetzt. Die haben das selber so gehalten. Auch wenn dahinter ein falsches Denken von Gott stand. Und ein biblisch gegründetes Denken von Gott, eine biblisch gegründete Theologie, muss sich ja auch in Praxis übersetzen. Zum Beispiel dieser Satz. Alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Meine Welt, eine gute Schöpfung Gottes, uns wird es heute leicht gemacht, das so sinnenfällig zu sehen, wie gut das ist. Welche Folgen hat das für uns? Und Paulus stellt die Verbindung zum täglichen Leben her. Nicht nur so in diesem allgemeinen Sinne, Leute, das muss Folgen haben, wenn wir das glauben. Er sagt, ihr lebt das doch schon. Ihr sagt zum Beispiel Gott Danke, zum Beispiel vor jedem Essen, jeden Tag eures Lebens. Dankbarkeit als Testfall. Und diese praktische Frage, die durchzieht den ganzen Abschnitt. Die kommt in drei Versen dreimal vor, der Dank. Und zwar im Leben verankert durch eine gute Gewohnheit, die Christen übernommen haben von ihren jüdischen Wurzeln, das Tischgebet. Bei den Menschen der Bibel wird fröhlich gegessen und getrunken, aber zuvor wird Gott darüber gepriesen. Und danach nochmal, noch ausführlicher. Ist ja auch praktisch davor, wenn man Hunger hat, hält man es ein bisschen kürzer, danach hat man mehr Zeit dafür. Als ich so jung war, in der Jugend, haben wir immer überlegt, ab wann muss man eigentlich ein Tischgebet sprechen, wegen jeder Erdnuss oder so. Und da war dann so die Regel, wenn es mehr als 50 Pfennig kostet. So eine ähnliche Regel gab es bei den Juden auch. Bei jedem Stück Brot, das größer ist als eine Olive. Also da kommt man schon selten drunter, ne? Bei jedem Becher Wein auch. Da haben sie sich bewusst gemacht, das hat Gott hervorgebracht. Das ist sein Geschenk an uns. Ein Lobspruch vor dem Essen, der klang so: Gepriesen seist du, Jahweh, unser Gott, König der Welt, der Brot aus der Erde hervorgehen lässt. Dann gab es einen Lobspruch vor dem Wein. Gepriesen seist du, Jahweh, unser Gott, König der Welt, der die Frucht des Weinstocks schafft. Dann gab es einen für Obst, den lasse ich jetzt mal weg. Und dann gab es noch einen für alles andere. Gepriesen seist du, Jahweh, unser Gott, König der Welt, der viele belebte Wesen erschuf und ihren Bedarf für alles, was er erschaffen. Gepriesen sei der ewig Lebende. Und dann wurde fröhlich gegessen und getrunken und am Schluss, nachdem alle satt waren, nochmal und diesmal ausführlicher gedankt vor dem Segensbecher. Das war der Becher Wein nach dem Essen. Und dieser Dank, der ging dann so: Gepriesen seist du, Jahweh, unser Gott, König der Welt, der die ganze Welt speist durch seine Güte. In Gnade, Liebe und Erbarmen gibt er Brot allem Fleisch, denn seine Gnade währet ewiglich. Nach seiner großen, immerwährenden Güte hat er uns nicht mangeln lassen und möge uns in Ewigkeit nicht mangeln lassen Speise um seines großen Namens willen. Denn er speist und versorgt alle und erweist Gutes allen und richtet Speise zu für alle seine Geschöpfe, die er geschaffen hat. Gepriesen seist du, Jahweh, der alle speist. Dann geht es noch ein bisschen weiter. Kürze ich jetzt mal ab. Das Tischgebet, so war es damals. Heute ist es ein bisschen anders. In unseren Breiten wird, wenn, dann eher vor dem Essen gedankt. Das ist eine Gewohnheit, das ist eine Sitte, die etwas bewusst macht. Das, was wir essen, das ist von Gott. Es ist gut und er hat es uns geschenkt. Das hätte er nicht tun müssen, wollte er aber. Wir haben ihn auch darum gebeten. Unser tägliches Brot gib uns heute zum Beispiel. Und dann hat er es getan und tut es immer wieder. Der Herr, unser Gott, König der Welt. Das heißt, das, was wir da vor uns haben, was wir essen, das ist nicht einfach selbstverständlich. Das ist nicht nur ein Ergebnis unserer Arbeit. Das ist es auch. Aber auch, dass wir das können, arbeiten, dass wir die Möglichkeit dazu haben, das kommt auch von Gott. Wir sind sozusagen Gäste, wir sind Gottes Tischgäste. Er ist dabei und das Gute, das wir genießen, das nehmen wir bewusst und dankbar von ihm. Das verbindet uns mit ihm immer wieder, jeden Tag, mehrmals, bei jedem Essen. Und wer so Essen und Trinken aus Gottes Hand nimmt, der kann doch nicht sagen, dass es etwas Schlechtes ist, dass es was ist, was man möglichst am liebsten, möglichst wenig und nur so mit, weil es halt sein muss. Das geht doch nicht. Dass man das so abwertet. Denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut und nichts ist verwerflich, was mit Danksagung empfangen wird. Dankbarkeit als ein Testfall. Diese praktische Frage, die durchzieht den ganzen Abschnitt. In drei Versen dreimal. Dreimal Dank und dreimal, und darin steckt auch eine dreifache Lebenshilfe. Das erste, Danken ist eine Hilfe für Entscheidungen. Für Genuss ohne Reue. Alles ist gut, was Gott geschaffen hat. Das ist ja schön, aber was uns umgibt, das ist ja nicht von vorne bis hinten so, wie Gott sich das gedacht hat. Das ist nicht nur Schöpfung Gottes pur, da haben sich auch Sachen eingeschlichen, die nicht gut sind, die Menschen schaden. Da ist etliches, was damit schlecht zusammenpasst mit dieser Herkunft. Da gibt es Abkehr von Gott, da gibt es Leid, da gibt es Gewalt. Und insofern gibt es durchaus Dinge, die uns schaden, wenn wir sie zu uns nehmen. Alles, was Gott geschaffen hat, ist gut, aber es kommt vor, dass wir was davon schlecht machen, dass wir schlecht damit umgehen, gegen Gottes Willen. Und dann kann es uns schaden. Also ich kann dieses Wort von was an Timotheus geschrieben ist, nicht so wiedergeben. Alles ist gut, mach ruhig alles, was du willst, spielt sich alles in Gottes Schöpfung ab und dann ist es auch gut. Ich kann zum Beispiel nicht sagen, also gelegentlich setze ich mir mal einen Schuss Heroin, aber ich danke Gott dafür und dann ist das schon in Ordnung. Das wird mir trotzdem schaden. Das ist ein Extrembeispiel, aber es gibt auch Beispiele, die näher dran sind. Dinge, die uns schaden können. Und Paulus schreibt hier, nichts ist verwerflich, was mit Danksagung empfangen wird. Auch das heißt wieder nicht, grundsätzlich alles in jeder Menge tut uns gut. Egal was es ist, ich spreche davor ein Dankgebet, wie so ein Zauberspruch, und dann schadet es nicht mehr. Das wäre ein Missverständnis. Nichts ist verwerflich, was mit Danksagung empfangen wird. Das ist eine Entscheidungshilfe. Paulus schreibt hier keine Liste, was ist zu empfehlen, was lieber nicht. Wir sollen in Freiheit entscheiden, in eigener Verantwortung. Aber er gibt eine Hilfe. Alles ist gut, wofür du Gott unbefangen dankst, danken kannst. Das, was du da zu dir nehmen willst, was du da an dich ranlässt, in dich hineinlässt, kannst du Gott dafür danken? Kannst du in seiner Gegenwart es unbefangen genießen? Dann ist es etwas Gutes. Oder ist es etwas, wo du den Gedanken nicht so magst, dass Gott dir dabei zusieht? Wo du lieber gerade gar nicht an ihn denkst? Dann ist es vielleicht unter Umständen etwas, was dir schadet. Natürlich können wir uns da trotzdem irren. Wir können was Gutes mit schlechtem Gewissen essen und umgekehrt. Aber trotzdem ist es eine erstaunlich treffsichere Sache. Und zwar weit über das Thema Essen und Trinken hinaus. Das taugt für unser ganzes Leben. Abends vor dem Einschlafen den ganzen Tag mal danach durchmustern. Wofür kann ich danken, was da der Reihe nach passiert ist, was ich getan habe und wofür nicht. Wo wir zum Beispiel Gott missachtet haben, wo wir Menschen geschädigt haben oder ihnen wehgetan haben, da wird es uns schwerfallen, dafür zu danken. Und bei anderen Sachen tun wir das gerne. Also das ist das Erste, danken als eine Hilfe für Entscheidungen, für Genuss ohne Reue. Das hilft uns, mit den Dingen umzugehen, die uns begegnen. Das Zweite, danken verändert unsere Wahrnehmung. Es gibt ja Menschen oder alle vielleicht zu manchen Zeiten, da hat man so eine Negativbrille auf, mit der man so die Welt anguckt oder die anderen anguckt. Dann sieht das alles nicht so schön aus oder man guckt sich selber damit aus an, dann sieht man selber auch nicht so schön aus. Und dann sagt man, ja sicher, es sind da Früchte, die geerntet wurden, aber guck dir die mal richtig an. Irgendwas findet man da immer. Irgendwelche Fehler sind da immer dran. Runzeln, eine Made, zu klein oder krumm oder irgendwas. Ach, das Leben ist schwer. Das kann so ein tiefsitzendes Programm sein. Vielleicht kennt ihr das. Ich rede manchmal mit Menschen, die so entmutigt sind im Blick auf sich. Und wenn dann im Gespräch ganz viel Gutes ans Licht kommt, auch viel Gutes, was sie selber können und sind, und man weist sie darauf hin, dann kommt jedes Mal so ein Aber. Aber das war ja nur weil, aber das war ja im Juni, aber das war ja... Und dann, das wird dann alles so weggewischt. Alles, was positiv aussehen könnte. So, dass das Plus nach dem Aber wieder aussieht wie eine Null oder wie ein Minus. Das ist so ein negatives Programm. Und wenn wir das tun, was uns hier gesagt wird, wenn wir danken, dann funktioniert das nicht. Dann mit diesem Programm kann man nicht so richtig danken. Dann kriegt man einen anderen Blick drauf, wenn man sich darauf einlässt. Dann muss ich erstmal mich auf die Suche machen, wo sind Dinge, die mir gut tun, die uns gut tun, über die wir uns freuen. Die erstmal wahrnehmen. Und dann muss ich das auch noch in Worte fassen, dann muss ich das auch noch sagen und aussprechen. Das verändert den Blick. Das zieht nach oben. Das richtet uns auf. Und wenn jemand das regelmäßig macht, dann bringt das etwas Gutes, Positives ins Leben hinein oder stärkt das. Ein neues Programm, das uns positiv verändert. Insofern ist es natürlich hervorragend für euch, Geschwister von der Landeskirchlichen Gemeinschaft, wenn ihr dieses Jahr zweimal Erntedank macht, dann kann das nur nützen. Und das jeden Tag, also jeden Tag unseres Lebens Gottes gute Gaben im Blick zu haben, das ist etwas Gutes. Und da sind Essen und Trinken nur ein Beispiel für vieles. Das ist das Zweite. Es zieht uns nach oben, weil es unsere Wahrnehmung verändert. Das Dritte, steht in Vers 4. Denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut und nichts ist verwerflich, was mit Danksagung empfangen wird. Denn es wird geheiligt durch das Wort Gottes und Gebet. Was ist jetzt das? Es wird geheiligt durch das Wort Gottes und Gebet. Alles, was Gott geschaffen hat, ist gut, sowieso. Aber heilig ist es deshalb nicht. Das wird es aber, wird uns hier gesagt, durch Wort Gottes und Gebet. Was ist damit gemeint? Heilig ist Gott und alles, was zu ihm gehört. Alles, was in Gottes Bereich ist. Wenn etwas geheiligt wird, dann gehört es zu Gott in seinen Bereich. Dann gehört es ihm, es ist in seinem Kraftfeld, in seinem Lichtkegel. Könnte man zum Beispiel sagen, wenn ihr etwas einwerft in die Kollekte, was dann verwendet werden soll, um anderen zu helfen, was verwendet werden soll für das Reich Gottes, dann ist es für Gott gedacht und wird es geheiligt. Und hier heißt es durch Wort Gottes und Gebet. Durch den Dank am Tisch kommen Essen und Trinken in den Bereich Gottes. Wenn wir uns das bewusst machen, das kommt alles von ihm. Wenn wir das auch aussprechen in unserem Dank. Und wieder nicht nur das Essen, alles, was uns begegnet, können wir so in Verbindung bringen mit Gottes Welt, durch ein Gebet, durch einen Dank. Und dann taucht ein Stück Alltag plötzlich ein in den Lichtkegel Gottes und wird geheiligt. Und das macht deutlich, dass unser Leben als Christen, das ist nicht so ein abgetrennter religiöser Sektor. Und dann ist da ein Schild, Achtung, Sie verlassen jetzt den frommen Sektor und dann tauchen wir ein in den Alltag, in dem Gott nicht weiter vorkommt. Und gelegentlich besuchen wir dann mal wieder den frommen Sektor. Nein, hier wird gesagt, es wird geheiligt durch Gottes Wort und Gebet. Alles, was uns begegnet, unser ganzes Leben, leben wir für Gott, leben wir mit Gott. Unser ganzes Leben wird von ihm gehalten und beschenkt. Und nicht nur ein bestimmter Sektor, eine bestimmte Zeit, der mehr oder weniger groß ist. Und ein ganz wichtiger Weg, dass wir uns das immer wieder bewusst machen, dass wir diese Wahrheit sehen, ist es eben dafür zu danken. Für das Essen auf dem Tisch, für Dinge, für Menschen, für gute Worte, für Erlebnisse, für alles, was uns begegnet. Dann holen wir Gott an den Tisch und bringen ihn ins Spiel. Dann kriegen wir Zugang zu seiner Kraft. Also danken, das ist nicht so eine Pflicht, wie wir es als Kinder gelernt haben. Sagen wir schön danke. Das ist etwas, so was ich gehört, sondern das ist eine Lebenshilfe, die uns immer wieder bewusst verbindet mit der Quelle des Lebens. Es hilft uns entscheiden, was uns gut tut. Es schickt uns auf die Suche nach Gottes guten Gaben. Und es verbindet die Dinge, die uns begegnet, mit dem Kraftfeld Gottes. Denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Und nichts ist verwerflich, was mit Danksagen genossen wird. Denn es wird geheiligt durch das Wort Gottes und Gebet. Amen.